Florian Meinl. Vertrauensfrage. Zur Krise des heutigen Parlamentarismus. Während die autoritäre Politik weltweit auf dem Siegeszug ist, kämpfen die guten alten Volksparteien in Deutschland ums Überleben. Sie schaffen es nur noch mit Hängen und Würgen, mehrheitsfähige Regierungen zu bilden. Die Große Koalition scheint in einer Endlosschleife festzustecken und die AfD lacht sich angesichts der großen Ratlosigkeit ins Fäustchen. Wer diese akute Krise des parlamentarischen Systems verstehen will, muss erst einmal wissen, wie es funktioniert. In diesen Blinks lernst du, was den deutschen Parlamentarismus ausmacht und wie er sich zu dem entwickelt hat, was er heute ist. Du erfährst außerdem, warum er in einer immer tieferen Krise versinkt, weshalb Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem Regierungsstil dazu beiträgt und wie die Zukunft des Parlamentarismus in Deutschland aussehen könnte. Blink Nummer 1. In der parlamentarischen Demokratie Deutschlands arbeiten Legislative und Exekutive eng zusammen. Seit die AfD mit ihrer Systemkritik an den Grundfesten der demokratischen Ordnung rüttelt, beschäftigen sich die Deutschen wieder mit den großen Fragen der Politik. Besorgte Bürger fürchten einen Rückfall in die finsteren Zeiten der Diktatur und setzen all ihre Hoffnungen in das Grundgesetz als Schutzschild gegen die Angriffe der Antidemokraten. Seit 1949 ist darin festgelegt, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Das Grundgesetz garantiert Volkssouveränität und bestimmt, dass die größte politische Machtbefugnis bei einem demokratisch gewählten Parlament liegt. Deshalb ist das deutsche Regierungssystem eine parlamentarische Demokratie. Doch was bedeutet das genau? Anders als bei einer präsidentiellen Demokratie nach US-amerikanischem oder französischem Vorbild geht die Regierung in einer parlamentarischen Demokratie nicht aus einer Direktwahl hervor, sondern wird durch das Parlament ernannt. Dieses wiederum wird von der Bevölkerung gewählt. So wollten die Väter und Mütter des Grundgesetzes sicherstellen, dass die höchste Machtbefugnis stets beim Parlament und niemals bei einer Einzelperson liegt. Um jeden Preis sollte verhindert werden, dass die Deutschen jemals wieder einem Führerkult in die Falle gehen könnten. Bis heute wählen sie bei Bundestagswahlen deshalb keine Person, sondern eine Partei. Der parlamentarische Einfluss einer Partei wird in Deutschland durch das Verhältniswahlrecht geregelt. Je mehr Wählerstimmen eine Partei erringt, desto mehr Sitze im Bundestag stehen ihr zu. Solange eine Partei mindestens 5% der Wählerstimmen hinter sich vereinen kann, zieht sie in den Bundestag ein und darf mitbestimmen. Durch eine vielfältige Parteienlandschaft soll der Bundestag die Gesamtheit aller gesellschaftlichen Gruppen abbilden und ihre Interessen vertreten. Parteien gehen meist untereinander Koalitionen ein, um eine parlamentarische Mehrheit zu bilden. Diese kann dann die Bundeskanzlerin stellen, die schließlich den Bundespräsidenten bittet, die von ihr gewünschten Bundesministerinnen zu ernennen. Wie in jeder Demokratie ist auch in Deutschland die Staatsgewalt in drei Prinzipien unterteilt. Die Legislative als gesetzgebende Gewalt, die Exekutive als ausführende Gewalt und die Judikative als rechtsprechende Gewalt. Exekutive und Legislative agieren im deutschen System nicht getrennt voneinander, sondern gehen einen Handlungsverbund ein. Denn die Regierung hängt direkt vom Parlament ab und wird nicht wie zum Beispiel in den USA gesondert demokratisch legitimiert. Die deutsche Regierung ist also ein demokratisch gewähltes Herrschaftsorgan auf Zeit. Da sie sich meist der Rückendeckung einer parlamentarischen Mehrheit gewiss sein kann, muss sie nicht fürchten, unvermutet politisch schachmatt gesetzt zu werden und ihre Handlungsfähigkeit einzubüßen. Diese Nähe von Legislative und Exekutive ist also die treibende Kraft der deutschen Politik. Was aber geschieht, wenn es zu unlösbaren Konflikten kommt? Blink Nummer 2. Die Vertrauensfrage ist das Herzstück der deutschen Demokratie. Jeder weiß, dass das Geheimnis einer guten Ehe in gegenseitigem Vertrauen liegt. Diese Faustregel gilt nicht nur für privates Glück, sondern hat auch auf politischer Ebene große Bedeutung. Das Zentrum der Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und seiner Regierung ist nämlich die sogenannte Vertrauensfrage. Dabei handelt es sich keineswegs nur um eine subjektive Glaubensfrage, sondern um einen verfassungsrechtlich festgelegten Vorgang. Solange die Kanzlerin das Vertrauen des Parlaments genießt, kann sie ungestört regieren. Verspielt sie hingegen das Wohlwollen der Abgeordneten, kann die parlamentarische Mehrheit sie durch ein Misstrauensvotum stürzen. Allerdings ist das nur unter der Bedingung zulässig, dass die Abgeordneten auch einen geeigneten Nachfolger stellen. Dieses Verfahren wird deswegen auch konstruktives Misstrauensvotum genannt. Auf diese Weise wurde 1982 Helmut Schmidt aus dem Amt gehoben und durch seinen Rivalen Helmut Kohl ersetzt. Auch im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 wäre es einer linken Parlamentsmehrheit, bestehend aus SPD, Grünen und Linkspartei, rein rechnerisch möglich gewesen, Kanzlerkandidat Martin Schulz durch ein konstruktives Misstrauensvotum zum Kanzler zu machen und so die Amtszeit Angela Merkels zu beenden oder zumindest zu verkürzen. Ist das Verhältnis von Parlament und Regierung in eine Krise geraten, kann auch umgekehrt der amtierende Bundeskanzler dem Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Bittet der Kanzler das Parlament, ihm sein Vertrauen auszusprechen, fragt er die Abgeordneten nach ihrem Willen, ihn auch in Zukunft in seinem politischen Kurs zu unterstützen. Verweigern sie ihm die Loyalität, wird der Bundestag in der Regel durch den Bundespräsidenten aufgelöst. 1972 stellte Bundeskanzler und SPD-Politiker Willy Brandt erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Vertrauensfrage. Zuvor waren mehr und mehr Sozialdemokraten aus Protest gegen Brandts Ostpolitik zu anderen Fraktionen gewechselt und hatten ihn so um die Mehrheit im Parlament gebracht. Mitten im Kalten Krieg setzte sich Brandt vehement für eine politische Annäherung an den Osten ein und plädierte dafür, die DDR als Staat anzuerkennen. So verlor er das Vertrauen zahlreicher Abgeordneter. 2005 bediente sich der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder der Vertrauensfrage, um gezielt Neuwahlen zu erzwingen. Die umstrittenen Sozialreformen der Agenda 2010 und die Einführung von Hartz IV hatten der SPD landesweit Wahlniederlagen beschert und zu innerparteilichem Zwist geführt. Anders als sein Parteikollege Brandt wurde er aber nicht wiedergewählt und musste sein Büro der heutigen Kanzlerin Angela Merkel überlassen. Diese Erschütterungen des Vertrauens sollten das politische Tagesgeschäft natürlich nur ausnahmsweise unterbrechen. Um solchen dramatischen Showdowns vorzubeugen, hat der Bundestag deshalb stets ein wachsames Auge auf die Arbeit seiner Regierung. Blink Nummer 3. Über Informationsrechte kontrolliert der Bundestag die Regierung und treibt in Ausschüssen die politische Willensbildung voran. Damit die Regierung keine Alleingänge wagt, muss das Parlament stets über ihre nächsten Schritte informiert sein. Glücklicherweise hat die Geschäftsordnung des Bundestags dem Parlament weitreichende Informationsrechte eingeräumt. Große und kleine Anfragen sowie Fragestunden geben den Abgeordneten die Gelegenheit, Fragen an die Bundesregierung zu richten, die sie im Vorfeld beim Bundestagspräsidenten einreichen müssen. Während kleine Anfragen meist schriftlich beantwortet werden, muss die Bundesregierung zu großen Anfragen mündlich Stellung beziehen und sich der Diskussion im Plenarsaal stellen. Ein zuverlässiges Instrument der parlamentarischen Kontrolle ist die wöchentliche Befragung der Regierung. Jeden Mittwochmittag muss sich das Regierungskabinett gegenüber dem Bundestag zu aktuellen politischen Themen verantworten. Ein schriftlicher Vorlauf der Fragen ist dann nicht nötig. Bei besonders dringlichen oder brisanten Themen können Bundestagsfraktionen eine Aktuelle Stunde beantragen. Nicht selten ist sie der Startschuss zu einer lebhaften parlamentarischen Debatte. So war es, als die Linkspartei im Juni 2018 eine Aktuelle Stunde zur Seenotrettung im Mittelmeer beantragte. Ein deutsches Rettungsschiff harrte derweil mit etwa 200 Flüchtenden vor Maltas Küste aus. Sie hofften, dass die Bundesrepublik sie aufnehmen würde. Der kurzfristig herbeizitierte Innenminister Horst Seehofer musste sich spontan gegen die Anschuldigungen seiner empörten Gegner behaupten. Und doch ist der Bundestag weit mehr als ein Kontrollorgan, das nur auf die Exekutive reagiert. Er ist aktiv an der politischen Willensbildung und der Gesetzgebung beteiligt. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die parlamentarischen Ausschüsse. In diesen Maschinenräumen der Verantwortlichkeit treffen sich Abgeordnete verschiedener Parteizugehörigkeit, um Gesetzesentwürfe zu diskutieren und vorzubereiten. So wird bei der späteren Abstimmung im Bundestag viel Zeit gespart. Wenn sich Menschen in den sozialen Medien über Bilder des halbleeren Plenarsaals aufregen, vergessen sie, dass die vielbeschäftigten Abgeordneten schlichtweg Besseres zu tun haben, als den lieben langen Tag im Parlament wichtigen Staatsmännern und Frauen zu applaudieren. Seit einer Reform des Parlamentsrechts 1969 findet die eigentliche parlamentarische Arbeit in den Ausschüssen statt. Sie sind nicht weisungsgebunden und dürfen selbstständig entscheiden, mit welchen politischen Vorgängen sie sich beschäftigen. Kein Wunder also, dass die Bundesminister gern freiwillig den Ausschusssitzungen ihrer jeweiligen Fachbereiche beiwohnen. So können sie diesen mächtigen Drahtziehern genauer auf die Finger schauen. Die Loyalität unter den Expertinnen in den unterschiedlichen Fachressorts funktioniert traditionell auch über Parteigrenzen hinweg. So wirken die diskreten, aber einflussreichen Ausschüsse ausgleichend auf die parteipolitischen Zwistigkeiten des Parlaments. Das Parlament ist der entscheidende Stabilitätsfaktor für die deutsche Demokratie. In seinen Aufgaben wird es zusätzlich von den sogenannten Vermittlungsinstitutionen unterstützt. Bundeskanzleramt, Volksparteien und Verfassungsgericht sind aus unserem Regierungssystem nicht wegzudenken. Blink Nummer 4. Volksparteien, Bundesverfassungsgericht und Bundeskanzleramt stabilisieren das parlamentarische System. Seit Ende der 40er Jahre hat sich die parlamentarische Demokratie in Deutschland stetig weiterentwickelt. Ihre heutige Form verdankt sie den Vermittlungsinstitutionen, insbesondere dem Bundesverfassungsgericht. Als Beschützer des Grundgesetzes ist es das ultimative Kontrollinstrument der wehrhaften Demokratie. Jeder Bürger kann beim Bundesverfassungsgericht klagen, wenn er die im Grundgesetz verbrieften Rechte verletzt sieht. In der Beziehung zwischen Regierung und Parlament spielt es die Rolle eines Schiedsrichters. So kann eine in politischen Auseinandersetzungen unterlegene Minderheit, häufig die parlamentarische Opposition, mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts rechtliche Schritte einleiten. Das Gericht selbst hat im Laufe seines Bestehens durch seine Urteilssprüche die Position des Parlaments entschieden gestärkt. Bis heute folgt es der Richtlinie, dass alle politisch wesentlichen Entscheidungen vom Parlament abgesegnet werden müssen. So urteilte es beispielsweise 1994, dass bewaffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr immer erst der Zustimmung der Abgeordneten bedürfen. Der Parlamentarismus hat seine Stärke auch den großen Volksparteien zu verdanken, allen voran CDU und SPD. Sie haben das parlamentarische System über Generationen hinweg getragen und geprägt. Als Volksparteien haben sie sich mit ihren politischen Zielen dem Wohl aller gesellschaftlichen Schichten und Gruppierungen verpflichtet. Sie sind Kaderschmieden für Berufspolitiker und haben jahrzehntelang für ein dynamisches Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition gesorgt. Denn eine starke Opposition hält den parlamentarischen Diskurs am Leben. Sie verhindert, dass eine einzelne Partei das politische Geschehen dominiert oder gar ein Machtkartell bildet. Der mächtigste Amtsträger der deutschen Regierung ist der parlamentarisch gewählte Bundeskanzler. Er bestimmt die allgemeinen Richtlinien der Politik. Seine Regierungsgeschäfte führt er vom Bundeskanzleramt aus. Das Kanzleramt war ursprünglich eigentlich nicht mehr als das Büro des Kanzlers, ist aber im Laufe der bundesdeutschen Geschichte von bescheidenen 100 auf stolze 600 Mitarbeiter angewachsen. Anders als den Ministerien untersteht ihm kein bestimmter Fachbereich, sondern es fungiert als zentrale Schaltstelle zwischen Parlament und Regierung. Seine Mitarbeiter organisieren anstehende Gesetzgebungsverfahren und Abstimmungen. Außerdem koordiniert es die Kommunikation mit den Ministern. Das funktioniert über die sogenannten Spiegelreferate, kleine Arbeitskreise, die die Aufgabenbereiche aller wichtigen Ministerien abbilden. Aufgabe dieser Expertengruppen ist es, stets mit den Ministerien im Austausch zu stehen und die Regierung über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Erstaunlicherweise kommt das Bundeskanzleramt im Grundgesetz gar nicht vor. Die genauen Aufgaben der Vermittlungsinstitutionen wurden nämlich verfassungsrechtlich nie detailliert festgeschrieben, sondern sie haben sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Wenn sie aber schwächeln, wackelt auch der Parlamentarismus. Blink Nummer 5. Unter der Regierung Angela Merkels wächst die Macht der Exekutive. Seit Jahren wird die Kritik am Parlamentarismus aus allen politischen Lagern immer lauter. Er sei zu unpersönlich, zu bürokratisch und erlaube zu wenig offene Debatten. Angela Merkel wird oft ein undemokratischer Regierungsstil vorgeworfen. Tatsächlich hat sie im Laufe ihrer Kanzlerschaft das Parlament oft überrumpelt. Den unerwarteten Atomausstieg verkündete die Kanzlerin zum Beispiel per Pressestatement und informierte erst im Anschluss den Bundestag über diese inhaltliche Kehrtwende. Und als sie ihre Meinung über die Ehe für Homosexuelle änderte, erfuhr die Bevölkerung darüber nicht etwa aus dem Parlament, sondern durch ein Interview der Kanzlerin mit der Frauenzeitschrift Brigitte. Autor Florian Meinl sieht darin ein Symptom für ein grundsätzlich geschädigtes Verhältnis zwischen Regierung und Parlament. Er diagnostiziert eine wachsende Konzentration der Machtausübung im Bundeskanzleramt auf Kosten des Parlaments. So werden mittlerweile Aufgaben der Ministerien direkt im Kanzleramt erledigt, obwohl dieses eigentlich ressortfrei sein soll. Diese Entwicklung begann schon mit Gerhard Schröder, der 1998 den wirtschaftlichen Wiederaufbau der neuen Bundesländer zur Chefsache erklärte und das entsprechende Amt kurzerhand ins Kanzleramt verlagerte. Unter Angela Merkel sind unter anderem das Amt für Integration und die gesamte Europapolitik im Kanzleramt angesiedelt. Zudem hat sich außerdem die Praxis eingeschlichen, dass die Fraktionsvorsitzenden des Parlaments nicht mehr an den Kabinettssitzungen der Regierung teilnehmen, dafür aber alle Abteilungsleiter des Bundeskanzleramts. So wird die politische Dominanz des Kanzleramts noch zusätzlich verstärkt. Auch parlamentarischen Anfragen weicht die Kanzlerin persönlich oft aus. Da die Regierung bei Befragungen selbst entscheiden darf, wer antwortet, wird das Führungspersonal gern geschont. Dafür werden Politiker aus der zweiten Reihe oder gar Staatssekretäre vorgeschickt. Auch kann die Regierung bei der wöchentlichen Befragung am Mittwochmittag die Agenda mitbestimmen. So entschied sie sich zum Beispiel im Juni 2018 auf dem Höhepunkt der Streitigkeiten um die Asylpolitik dazu, Klimaschutz auf die Tagesordnung zu setzen und das brenzlige Reizthema zu umgehen. Auf diese Weise verkommen die parlamentarischen Kontrollinstrumente zu einer bloßen Regierungserklärung. Florian Meinl zufolge hat diese Machtverlagerung in Richtung Exekutive nichts mit etwaigen Ermächtigungsfantasien Angela Merkels zu tun. Der Ursprung der Krise ist vielmehr die zunehmende Schwäche des Parlaments. Wie konnte es dazu kommen? Blink Nummer 6. Das Parlament verliert zunehmend an politischer Autorität. Das parlamentarische Fundament, das sich in den Jahren zwischen Kriegsende und Wiedervereinigung herausgebildet hat, scheint heute rissiger als jemals zuvor. Spätestens seit dem Erscheinen der Protestpartei AfD auf der politischen Bühne dämmert es auch überzeugten Verfassungspatrioten, dass das parlamentarische System in einer handfesten Krise steckt. Laut Florian Meinl liegt das vor allem an der schwindenden Macht der Volksparteien. Seit der Wende haben sie fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren, denn die klassischen Milieus, aus denen SPD und CDU einst ihre Wählerschaft rekrutierten, lösen sich zusehends auf. Der Arbeiterklasse ist ihr Klassenbewusstsein abhanden gekommen. Gewerkschaften und Kirchen verzeichnen immer weniger Zulauf. Derart von der stark veränderten Lebenswirklichkeit der Bevölkerung entfremdet, fällt es den Parteien schwer, die Interessen des Volkes glaubhaft im Parlament zu vertreten. Die seit Jahren andauernde Große Koalition beschleunigt den Autoritätsverfall des Parlaments noch zusätzlich. Die Führungsrolle der CDU scheint unangefochten und ein Machtwechsel unmöglich. Da es keine ernstzunehmende Opposition mit Regierungsanspruch gibt, droht der parlamentarische Diskurs zu verstummen. Dass aus den Kleinparteien FDP, Grüne und Linke eine Regierungsalternative erwachsen könnte, ist bisher nicht zu erwarten. Der Rückzieher des FDP-Parteichefs Christian Lindner aus den Koalitionsverhandlungen 2017 habe das einmal mehr bewiesen, findet der Autor. Denn dadurch wurde die SPD wieder einmal in eine große Koalition gezwungen und die Bildung einer Opposition mit Regierungsanspruch unmöglich gemacht. In dieser parlamentarischen Sackgasse hat das Bundesverfassungsgericht ungewollt die Rolle einer Opposition übernommen und wird zunehmend in politische Auseinandersetzungen verwickelt. Es erklärte unter anderem Teile des deutschen Wahlrechts für verfassungswidrig, wurde in der Debatte um die Euro-Rettungsschirme zu Rate gezogen und schob einer 5%-Klausel im Europäischen Parlament einen Riegel vor. Überhaupt zwingt das Verfassungsgericht den Bundestag immer öfter, über die Umsetzung von EU-Recht abzustimmen. So wird der Bundestag nicht nur mit zusätzlicher Arbeit überhäuft, sondern es entsteht ein Ungleichgewicht, das seine politische Vormachtstellung empfindlich schwächt. Denn wenn der Bundestag über EU-Recht abstimmt, geht es dabei ja um einen Gesetzgeber, den er gar nicht selbst ernannt hat und folglich weder kontrollieren noch sanktionieren kann. So wird das Parlament zu einem Verwaltungsorgan degradiert. Was ist zu befürchten, wenn dieser Verfall parlamentarischer Autorität noch weiter voranschreitet? Blink Nummer 7. Scheitert das parlamentarische System, drohen Minderheitskabinette und Beamtenherrschaft. Als sich die FDP nach den Bundestagswahlen 2017 aus den Koalitionsverhandlungen zurückzog und die SPD weiter an ihrem Nein zu einer großen Koalition festhielt, sah es eine Zeit lang so aus, als würde sich keine parlamentarische Mehrheit finden. Fast hätte Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Minderheitsregierung ins Amt gehoben. Befürworter dieses Experiments träumten von einer Wiederbelebung des parlamentarischen Geistes. Sie hofften, die Kanzlerin würde nun bei jeder Abstimmung erneut um die Unterstützung des Parlaments werben und so der Kompromissfähigkeit und Verhandlungskultur zu einer Renaissance verhelfen. Doch die politische Kultur Deutschlands wäre auf eine solche Zäsur wohl kaum vorbereitet. Die Auflösung des traditionellen Handlungsverbundes von Exekutive und Legislative würde tiefe Gräben zwischen Parlament und Regierung aufreißen und die geschwächten Parteien in eine noch größere Identitätskrise stürzen. Langfristig würden von einer Minderheitsregierung nur einzelne charismatische Führungspersönlichkeiten der Exekutive profitieren. Das deutsche Regierungssystem würde sich so unumkehrbar in ein präsidial geprägtes System verwandeln. Ein kritischer Blick in Richtung USA zeigt aber, dass präsidiale Konzepte kein politisches Heilmittel sind. Eine Minderheitsregierung könnte außerdem einen Siegeszug der Beamtenherrschaft bedeuten. Denn der bürokratische Verwaltungsapparat des Föderalismus hat ungeheure Macht. Ihm gehören Ämter, Behörden und nicht zuletzt der Bundesrat an. Seine nur 69 Mitglieder werden nicht direkt gewählt, sondern aus den Landesregierungen entsandt. Sie segnen fast alle Gesetze ab und dürfen im Falle einer Notstandsgesetzgebung sogar den Bundestag als Beschlussorgan vertreten. So könnte sich der Bundesrat ein politisches Scheitern des Bundestags zunutze machen, um Regierung und Gesetzgebung stärker zu beeinflussen. Die Aussichten für die parlamentarische Demokratie scheinen finster zu sein. Was ist da zu tun? Zum einen würde sich das angeschlagene Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive schon durch eine Stärkung der Ministerverantwortlichkeit wieder erholen. Wären Minister und die Kanzlerin zum Beispiel dazu verpflichtet, bei der Regierungsbefragung persönlich anwesend zu sein, wäre die verlorene Autorität des Bundestages wiederhergestellt. Zum anderen müsste die Regierung ihre Kabinettssitzungen wieder für die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen öffnen. So könnte die Regierungsarbeit erneut der parlamentarischen Kontrolle unterworfen werden. Solange derlei Bedingungen aber nicht in der Verfassung festgelegt sind, wird es schwer sein, sie durchzusetzen. Weil das deutsche Grundgesetz lediglich als Provisorium bis zu einer deutschen Wiedervereinigung gedacht war, ließ es einige Fragen zum Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative offen. Doch nach der Wende versäumte man die Chance einer neuen, gesamtdeutschen Verfassung. Wollen die Deutschen den Parlamentarismus zukunftsfähig machen, werden sie irgendwann die verfassungsrechtlichen Lücken schließen müssen, die ihn behindern. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, ist, dass das Herzstück der deutschen Demokratie die Handlungseinheit einer starken parlamentarischen Mehrheit und der von ihr ernannten Regierung ist. Doch der rasante Machtverlust der Volksparteien schwächt auch das Parlament. Infolgedessen konzentrieren sich Machtbefugnis und politische Autorität immer mehr bei der Regierung selbst. Da die deutsche Verfassung nicht genau festlegt, wie Parlament und Regierung miteinander interagieren sollen, droht während einer solchen Krise das endgültige Scheitern des Parlamentarismus. Das waren unsere Blinks zu Vertrauensfrage von Florian Meinl. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt demokratisch.